begrüße dich. Wenn dein Körper flüstert, schreit oder vielleicht auch gar nichts mehr sagt, dann bist du hier genau richtig. Denn dein Körper ist nicht kaputt. Er trägt deine ganze Geschichte und erwartet darauf, gehört zu werden. Ich bin Martina, seit 25 Jahren Apothekerin, Psychosomatik-Coachin, mentale Projektorin und die Brücke zwischen der klassischen Schulmedizin und deiner inneren Weisheit. Ich bin da für Menschen, die lange perfekt funktioniert haben und leise spüren, dass etwas nicht mehr stimmt. Weil ich selbst dort war und weil ich weiß, es gibt so viel mehr. Hier bekommst du keine Lösungen von der Stange, sondern ehrliche Fragen, tiefe Sichtweisen, nicht grell, aber klar. Ich spreche über Psychosomatik, das Nervensystem, die Körperweisheiten und vor allem über das, was zwischen den Zeilen heilt. Willkommen, dein Platz ist schon warm. Lass uns loslegen. Heute entführe ich dich, ja genau dich, auf eine Reise durch die Geschichte der Psychosomatik. Aber keine Sorge, du musst weder Altgriechisch können, noch ein Medizinstudium mitbringen. Du brauchst nur eins, Neugier. Denn das, was dich heute als Nackenschmerz, Migräne, totale Erschöpfung oder unerklärliches Körperchaos beschäftigt, hat tatsächlich eine Geschichte. Und zwar eine große, eine sehr bewegte. Und eine, die tatsächlich mehr mit dir zu tun hat, als du vielleicht denken könntest. Also, wenn du magst, komm mit. Ich nehme dich an die Hand. Wir reisen durch Jahrhunderte, durch Denkgebäude, durch medizinische Irrtümer und Erkenntnisse. Und wir landen am Ende genau da, wo du jetzt bist, in deinem Körper mit deinen Symptomen. Und vielleicht aber denn doch mit einer völlig neuen Sicht auf das Ganze. Ja, wenn du vor ungefähr, sagen wir 2500 Jahren, also das ist so circa 350 vor Christus, mit Kopfschmerzen, Erschöpfung, Magenschmerzen zum Arzt gegangen wärst, sagen wir im antiken Griechenland, dann wärst du wahrscheinlich im Tempel des Asklepios gelandet. So stelle ich mir das zumindest vor. Dort im Halbschatten eines heiligen Gartens hättest du gebadet, gefastet, geträumt, mit Priesterärzten gesprochen und am Ende vielleicht eine nächtliche Vision empfangen. Denn Krankheit war damals nicht nur ein Defekt, sie war eine Botschaft und zwar nicht selten eine göttliche Botschaft. Der Mensch war ein Mikrokosmos, Körper, Seele, der gesamte Kosmos in Wechselwirkung. Die Vorstellung war, alles ist mit allem verbunden. Der Mensch ist ein Spiegel des Universums. Diese Zeit war noch durchdrungen von Philosophie, von Göttern und Naturbeobachtung. Krankheiten wurden als Ausdruck eines Ungleichgewichts gesehen, nicht als Defekt. Ärzte waren mehr Philosophen, Allround-Naturwissenschaftler und Begleiter als, naja, wie in späteren Zeiten dann Techniker. Und eine Heilung war ein Weg zurück in die Balance, körperlich und seelisch betrachtet. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie anders sich Heilung anfühlen könnte, wenn man sie nicht nur Reparatur nennt, sondern es wie eine Rückkehr in eine innere Ordnung wäre? Hippokrates, der Vater der Medizin, sprach noch ganz selbstverständlich von Physis, dem Zusammenspiel aller Lebenskräfte. Er glaubte an die enge Einheit von Körper, Geist und Seele, an die Vorstellung, dass es vier Säfte im Körper gibt, die hierfür stehen, nämlich Blut, Schleim, die gelbe und die schwarze Galle. Und daran, dass ein Ungleichgewicht zwischen ihnen zu Krankheit führen würde. Ihm wird das Zitat zugeschrieben: Es ist viel wichtiger zu wissen, welche Art von Mensch eine Krankheit hat, als zu wissen, welche Krankheit ein Mensch hat. Und wichtig war für ihn auch die Art der Therapie. Hippokrates behandelte nicht nur den Körper, sondern auch das Umfeld, die Ernährung, Achtung, sogar das Wetter, den Charakter. Ein zweites Zitat, das von ihm kommen soll, lautet: Essen, aber nicht zu viel. Bewegung, aber nicht zu wenig und Ruhe für den Geist. Also quasi die erste Lifestyle-Medizin. Und ja, wenn du jetzt heute mit denselben Symptomen wie oben beschrieben zum Arzt gehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich zu einem Facharzt geschickt, bekommst einen Termin in 6 Monaten, eine Überweisung zur Gastroenterologie und die Frage, was haben Sie gegessen? Und nicht wie damals, was haben Sie erlebt? Ja, als nächstes springen wir mal ins Mittelalter. Eine Zeit, in der Körper und die Seele getrennt sind, und zwar durch die Institution der Kirche. Stell dir vor, du lebst im Jahr 1200. Du wachst auf mit Fieber, Angst und dumpfen Bauchkrämpfen, so wie Anna, du kennst sie aus den letzten Folgen, vielleicht heute. Nur, dass Anna damals in einem Nebenhaus lebte und sie wendet sich in ihrer Not an das nächste Kloster. Ihr Arzt ist ein Mönch mit medizinischen Schriften, einem Kreuz und einem tiefen Glauben daran, dass Krankheit eine Botschaft Gottes ist. Denn die Medizin liegt jetzt in den Händen der Kirche. Und die sagt, Krankheit ist eine Strafe Gottes. Und zwar für deine Sünde, für falsches Denken oder für moralisches Fehlverhalten. Der Körper und die Seele sind getrennt. Der Körper ist eine Hülle und oft sogar ein zu zähmendes Übel. Was wirklich zählt, ist das Seelenheil. Und das wird durch Buße, Beichte und Gebete gewaschen. Ach ja, und durch Abgaben natürlich. Körperliche Symptome wurden als göttliches Strafmaß gedeutet, psychische als dämonisch oder moralisch verwerflich. Empathie, naja, war eher optional. Wenn du leidest, reinigt das deine Seele, hieß es, und viele glaubten es. Spätestens jetzt sind wir weit entfernt von einer ganzheitlichen Sicht. Tatsächlich waren die Klöster die medizinischen Zentren ihrer Zeit. Hier wurde gesammelt, überliefert, gepflegt, ja, auch geforscht, so gut es eben ging. Heilkräuter wurden angebaut, verarbeitet, beschrieben. Die berühmten Klostergärten mit Lavendel, Baldrian, Salbei und Melisse, sie waren echte Schatzkammern. Aber die Seele wurde nicht berührt, außer mit Gebeten und Buße. Wenn du mit Panikattacken, Ohnmachtsgefühlen oder Krampfanfällen kommen würdest, würdest du vermutlich als von Dämonen besessen gelten. Psychosomatik würde damals als Teufelswerk gelten. Ja, und was ist mit den heilkundigen Frauen? Den Kräuterweisen, den Hebammen, Seherinnen, Dorfheilerinnen? Die, die über Generationen ihr Wissen weitergaben, intuitiv und bodenständig? Die waren vielen, vor allem der Kirche, ein Dorn im Auge. Denn weibliches Wissen, das nicht autorisiert war, galt als verdächtig. Je mehr Frauen heilten, halfen, hörten, desto bedrohlicher erschienen sie. Viele wurden denunziert, gefoltert und verbrannt. Zwischen 1450 und 1750 fielen in Europa schätzungsweise 40.000 bis 60.000 Menschen, meist Frauen, der Hexenverfolgung zum Opfer. Sie war damit auch eine systematische Auslöschung weiblicher Heilkunst. Parallel dazu gab es die sogenannten Bader- und Barbierärzte. Sie operierten, schröpften, zogen Zähne, oft ohne jede Ausbildung. Und dennoch genossen sie gesellschaftlich oft mehr Respekt als die kräuterkundige Alte vom Waldesrand. Die eine heilte mit Salben, der andere mit der Säge. Ja, und noch einen Aspekt möchte ich für dich aufmachen, den ich total spannend finde. Während die Kirche Sünde als Ursache jeder Krankheit predigte und heilkundige Frauen verbrannte, arbeiteten in ihren Kammern Männer in langen Roben an einem anderen Ziel, nämlich der Unsterblichkeit. Die Alchemisten, eine Mischung aus frühen Naturforschern, Mystikern und Chemikern, suchten nach dem Stein der Weisen. Einer sagenumwobenen Substanz, die alles zu Gold verwandeln und die dem Menschen ein ewiges Leben schenken sollte. Die Mächtigen dieser Zeit, Könige, Fürste, reiche Kaufleute, bezahlten Unsummen für diese Suche. Denn wer möchte nicht ewig gesund, jung und vor allem endlos reich sein? Der Gral der Weisen war nicht nur ein Symbol für Reichtum, sondern auch für spirituelle Vollkommenheit. Die Alchemie war immer beides, innere Transformation und äußere Magie. Viele Alchemisten dokumentierten ihre Arbeit in verschlüsselten Codes und Bildern, damit nur Eingeweihte den wahren Weg erkennen konnten. Körper, Geist und Seele sollten gereinigt, transformiert und erhoben werden. Die Alchemie sah Krankheit nicht nur als Defekt, sondern als Teil eines Prozesses der Verwandlung. Der Körper wurde nicht als Maschine verstanden, so wie in der nächsten Etappe, die wir uns betrachten werden, sondern als etwas, das spirituell wachsen, reinigen und sich wandeln konnte. Krankheit war Krise, ja, aber auch eine Einladung. In dieser Denkweise liegt der Ursprung dessen, was wir heute als Transformation durch Symptome betrachten können. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Als kleiner Funfact am Rande könnte man sagen, dass die Alchemisten eigentlich so etwas wie Allround-Wissenschaftler waren. Das, was sie suchten, haben sie offensichtlich zwar nie gefunden, aber dafür als Nebenprodukt jede Menge erforscht und entdeckt. Sie experimentierten mit Kräutern, mit Mineralien, mit Metallen. Sie entwickelten Apparaturen, die tatsächlich teilweise bis heute in den Laboren benutzt werden. Sie entdeckten durch Intuition, Experiment und Beobachtung viele Prinzipien, die später in die Naturwissenschaften überführt wurden. Sie legten so den Grundstein für die moderne Chemie und die Pharmazie. Die Ironie des Lebens, was damals als Magie galt, ist heute tatsächlich Wissenschaft. Und bevor ich mit dir in die Aufklärung reise, möchte ich dieses etwas dunkle Zeitalter für uns schließen mit einem Zitat eines der bekanntesten Alchemisten, nämlich Paracelsus. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Das ist das Fundament der modernen Pharmakologie und Toxikologie und ein echtes Naturgesetz. Wirkung und Nebenwirkungen sind zwei Seiten ein und derselben Substanz. Und jetzt springen wir weiter in eine Zeit, in der die Medizin beginnt, sich ihren weißen Kittel anzuziehen. Willkommen in der Neuzeit. Willkommen in der Aufklärung, in der unser Körper quasi als eine Maschine angesehen wird, die repariert werden kann. Stell dir vor, du lebst im Jahr 1750. Anna tut es auch. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einem Fachwerkhaus. Klein, windschief, mit offenem Herdfeuer und einem Plumpsklo im Hof. Ihr Mann ist Handwerker, sie arbeitet mit. Sie näht, sie kocht, sie pflegt, sie gebiert. Und sie ist erschöpft. Sie wacht auf mit dumpfen Bauchkrämpfen, einem flauen Gefühl, das irgendwie nach Angst schmeckt und seit Wochen nicht vergeht. Sie ist müde, überfordert, traurig. Aber sie funktioniert. Wenn sie sich beklagt, bekommt sie keine Antworten, höchstens ein schräges Lächeln oder den Spruch, der Leib ist schwach, das Weib noch mehr. Und so sucht sie einen Arzt auf, wenn sie es sich leisten kann. Ein Mann in Weste und Perücke, mit silberner Spiegellampe und vielleicht einem Skalpell. Was passiert? Er schaut nicht in ihre Augen, er hört nicht zu. Er öffnet ihre Bauchdecke. Wenn sie Glück hat, unter einer Opiumnarkose und sucht nach Entzündungen, sichtbaren Schäden, greifbaren Ursachen. Ihre Gedanken, ihre Traurigkeit, ihr emotionaler Dauerstress, den niemand sieht, nicht sein Ressort. Denn willkommen in der Ära von René Descartes, dem Vater des sogenannten Dualismus. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ein Satz, der als Meilenstein der Philosophie gilt und gleichzeitig eine tiefe Schneise in unser Verständnis vom Menschsein geschlagen hat. Eine Schneise, die wir bis heute noch spüren. Descartes trennte Körper und Geist. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil er glaubte, damit das Denken zur wissenschaftlichen Grundlage zu machen. Der Körper wurde somit angesehen wie eine Maschine, die kaputt geht, aber genauso auch wieder repariert werden kann. Alles messbar, sichtbar, objektiv. Die Seele wiederum? Ein metaphysisches Etwas, subjektiv, unberechenbar und nicht greifbar, für das die Kirche oder die Philosophie zuständig sein sollte, aber doch bitte nicht die Medizin. Was in der Antike noch eine Einheit war, wurde jetzt komplett zweigeteilt. Die Maschine Mensch auf der einen Seite, die unsichtbare Psyche auf der anderen. Und das hatte Folgen. Ja, was wir aus dieser Epoche mitnehmen, das sind auf der einen Seite natürlich riesige Fortschritte, ja, aber auch ganz, ganz große Verluste. Auf der Pro-Seite steht, dass die Medizin förmlich explodierte. Das Mikroskop wurde erfunden, Organe wurden benannt, Leichen seziert, was vorher noch als Gotteslästerung galt. Man katalogisierte Krankheiten, entwickelte Klassifikationen, begann Regeln aufzustellen. Man konnte jetzt Dinge sehen, die vorher verborgen waren. Das Unsichtbare wurde sichtbar gemacht, zumindest das körperlich Unsichtbare. Aber das Fühlen, das Erleben, die Geschichte dahinter, das alles wurde komplett zu einem unerwünschten Störgeräusch. Anna mit ihrem Reizdarm hätte damals kein Anrecht auf Ganzheitlichkeit gehabt. Wenn nichts kaputt war, galt sie als gesund oder als hysterisch. Descartes glaubte tatsächlich, dass zum Beispiel Tiere keine Gefühle hätten. Für ihn war das Winseln eines Hundes kein Ausdruck von Schmerz, sondern ein Reflex, wie bei einer Maschine. Nur der Mensch, so meinte er, sei ein fühlendes Wesen. Ein folgenschwerer Irrtum, einer, der zeigt, wie sehr der Dualismus das Fühlen aus der Biologie herausgedrängt hatte. Und noch etwas passierte in dieser Zeit. Mit dem Aufstieg der Klasse der Psychiatrie wurde das Seelische noch weniger integriert in das Medizingeschehen, sondern es wurde komplett ausgelagert. Philippe Pinel, ein französischer Arzt, befreite auf der einen Seite im 18. Jahrhundert psychisch Kranke aus ihren Gefängnissen und von ihren Ketten, ein großer humanitärer Schritt, aber gleichzeitig begann damit auch die Spezialisierung und Trennung. Wer seelisch litt, kam jetzt ins Irrenhaus. Wer körperlich krank war, der ging zum Arzt. Wer beides hatte, tja, kommt drauf an, wer sich zuständig fühlte oder ob überhaupt jemand zuhörte. Und ehrlich gesagt, oft genug ist das heute ja auch noch so. Die neue Medizin liebte Zahlen und Regeln. Sie fragte nicht mehr, wie geht es dir, sondern wo tut es weh, wie lange und wie stark auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn du nichts zeigen konntest, keine Entzündung, kein Bruch, kein Geschwür, dann warst du einfach unerklärlich. Oder, und das vor allem bei Frauen, hysterisch. Der Begriff Hysterie kommt vom griechischen Wort für die Gebärmutter, nämlich die Hystera. Jahrhundertelang wurde sie verantwortlich gemacht für alles, was an Frauen emotional, widerspenstig oder diffus war. Ein medizinischer Mülleimer für alles, was man nicht verstand, aber vielleicht durchaus behandeln wollte. Und die Therapie? Eigentlich ziemlich robust. Zwangsjacken, Elektroschocks, Vibratoren zur Beruhigung, ja tatsächlich, bis hin zur operativen Entfernung der Gebärmutter. Du spürst es schon, das war keine Ära für sensible Seelen. Und trotz allem, es wäre zu einfach, all das einfach nur zu verurteilen. Denn mit dieser Zeit kamen auch die Grundlagen unserer modernen Medizin, die so, so viel Gutes tut. Die Diagnostik, ganz viel lebensrettendes Wissen über die Hygiene, das Prinzip von Impfungen, anatomische Studien und die medizinische Ethik in ihren ersten zarten Anfängen. Der Fortschritt war real, aber er war tatsächlich immer noch blind für das Unsichtbare. Die Medizin wurde exakter, effektiver, oft sehr lebensrettend. Aber sie wurde auch kälter, normierter und seelenloser. Ja, aus dieser Zeit bleibt neben diesem gewaltigen Fortschritt ein Denken, das uns tatsächlich bis heute noch prägt. Denn auch heute noch fragen viele Mediziner zu wenig nach der Seele und den Lebensumständen des Patienten vor ihnen. Auch heute noch stehen viele Menschen mit ihren funktionellen Beschwerden zwischen den Stühlen oder besser gesagt zwischen den Disziplinen. Zwischen da ist nichts und aber ich spüre es doch jeden Tag. Und genau dafür reisen wir durch die Geschichte. Für dich, für Anna und für ein Medizinverständnis, das endlich wieder zusammenführt, was nie wirklich getrennt war. Wir sind nämlich auch schon fast wieder im Heute angekommen. Einen wichtigen Step haben wir aber vorher noch mit einem Namen, den du hundertprozentig kennst. Wir schreiben nämlich jetzt das frühe 20. Jahrhundert. Anna lebt jetzt in einer Stadtwohnung mit Gasofen, Rüschenvorhängen und vielleicht einem Ehemann, der sich wundert, warum sie ständig Bauchweh hat und leidet. Während sie ihren dritten Kamillentee umrührt, braut sich im Hintergrund der Medizin etwas viel, viel Größeres zusammen, nämlich ein stiller, aber tiefgreifender Wandel. Die Psyche, jahrhundertelang verdrängt, dämonisiert oder einfach ignoriert, meldet sich zurück, und zwar nicht leise. Die Stimme dieser Wende war ein gewisser, Achtung, Sigmund Freud, ein Wiener Neurologe mit der kühnen Idee, unbewusste Konflikte wirken sich körperlich aus. Bäm! Die Brücke zwischen Seele und Körper war wieder gebaut. Freud erkannte, was wir nicht fühlen wollen, geht nicht einfach weg, sondern sucht sich seinen Weg. Und manchmal tut es das über den Körper, in Form von Rückenschmerzen, Herzklopfen, Hautausschlägen oder einem chronischen Magenchaos. Hätte Anna in dieser Zeit Hilfe gesucht, hätte sie vielleicht statt Tropfen ein Gespräch bekommen. Keine Magenspiegelung, sondern eine Einladung zur Innenansicht, Kindheit, Schuldgefühle, der Druck, alles schaffen zu müssen, ohne je wirklich auftanken zu dürfen. Für Freud waren Symptome keine Störungen, sondern Körpersprache pur. Und was sich nicht sagen lässt, das drückt. Irgendwo und irgendwann. Ja, und während die Schulmedizin auf der anderen Seite weiterhin Organe sezierte und Laborwerte feierte, betraten andere den Raum. Menschen mit einer ganz anderen Art von Tiefgang. Franz Alexander, Psychoanalytiker und Arzt, entwickelte in den 1940ern das Modell der psychosomatischen Triade. Körper, Psyche und soziales Umfeld, alles untrennbar miteinander verwoben. Flanders Dunbar, Ärztin und Theologin, ging sogar noch weiter. Sie sah Krankheiten als Ausdruck der Persönlichkeit unter Stress. Ein radikaler Gedanke. Auch unsere Lebensrealität und unsere Geschichte kann uns krank machen. Gemeinsam legten sie den Grundstein für etwas ganz Neues oder besser gesagt etwas Uraltes, aber neu gedacht, nämlich die psychosomatische Medizin. Kein spirituelles Extra, sondern der ernsthafte Versuch, das Menschsein als Ganzes zu betrachten. Ja, kleiner Funfact an der Seite. Franz Alexander testete seine Theorien teilweise sogar an sich selber. Er galt als cholerisch und er beobachtete, dass seine Magenprobleme immer schlimmer wurden, wenn er sich selber unter Druck setzte oder wenn er seine Wut herunterschluckte. Ein Arzt, der seinem Körper zuhörte und das auch ernst nahm. Gleichzeitig wurde die Schulmedizin immer technischer. Die Biomedizin kam auf, Antibiotika, Genetik, auch die Laserchirurgie. Der Körper wurde durchleuchtet, analysiert, vermessen und oft gerettet. Spektakulär, ja, aber immer noch nicht wirklich seelenvoll. Und die Psyche wurde in einer Wellenbewegung wieder zur Nebensache. Außer sie ließ sich messen, zählen oder in standardisierte Tests pressen. Psychosomatik wurde erneut zur Randnotiz. Ein bisschen Psycho, ein bisschen Soma, aber oft nicht richtige Medizin. In großen Kliniken war kein Platz für Bauchgefühle, Biografien oder zwischenmenschliche Zusammenhänge. Aber abseits der Hochglanzmedizin passierte etwas. Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychosomatik, neue Ansätze entstanden. Erste Kliniken wagten, neben Blutwerten auch Lebensumstände zu betrachten. Es war ein Anfang. Kein Hype, kein Mainstream, aber ein Anfang. Ja, und dann, langsam aber sicher, fast wie ein leiser Herzschlag nach langem Schweigen, kehrt die Seele zurück in die Medizin. Was Alexander und Dunbar initiierten, trägt heute endlich Früchte. Denn inzwischen zeigt auch die Forschung, die Naturwissenschaft, es gibt keine klare Trennung zwischen Körper und Psyche. Emotionen beeinflussen deinen Hormonspiegel, Gedanken beeinflussen Entzündungen und soziale Isolation wirkt auf dein Immunsystem wie ein Giftcocktail. Die Medizin schaut heute näher hin, nicht nur auf deine Laborwerte, sondern auch auf dich. Wir wissen inzwischen, Stress kann Gene beeinflussen. Das ist das Forschungsgebiet der Epigenetik. Daueranspannung kann Schmerzen verstärken. Sowas nennt man zentrale Sensitivierung. Kleine und große Traumata graben sich in dein Nervensystem ein. Man nennt es Neuroimmunfeedback. Und damit sind wir bei einem stillen Star deiner Körperintelligenz, nämlich dem Vagusnerv. Kein Trend, kein Esoterik-Tierchen, sondern ein biologisches Urgestein, das dein Überleben organisiert. Stephen Porges gab diesem System mit seiner Polyvagaltheorie eine Bühne. Der Vagus ist dein innerer Seismograf. Er scannt ununterbrochen deine Umgebung, bevor du überhaupt denkst. Fühlt er Sicherheit? Dann kannst du durchatmen. Fühlt er Gefahr? Dann spannt sich dein System an, bevor du überhaupt merkst, dass etwas nicht stimmt. Und weil der Vagus direkt mit deinem Darm, deinem Herzen, deiner Stimme, der Atmung und vielen, vielen mehr verbunden ist, spricht dein Körper, wenn dein System Alarm schlägt. Du erinnerst dich an Anna mit ihrem Reizdarm, dem keiner auf die Spur kommt? Ja, vielleicht ist es eben nicht das Gluten, vielleicht ist es nicht das Histamin, sondern das Leben. Zu viel Verantwortung, zu wenig Pause, zu viele Rollen im Leben, zu wenig Raum für sich selber. Ihr Nervensystem ist im Dauerstress. Der Vagus ist erschöpft und so spricht der Körper über Krämpfe, über Blähung, über Durchfall, über den Druck. Er sagt, ich kann das nicht mehr halten. Er sagt, was Anna längst nicht mehr sagen kann. Ja, und heute ist die Situation so, dass du mit deinen funktionellen Symptomen zu deinem Hausarzt, zu deiner Hausärztin gehen kannst und zum Glück immer, immer öfter triffst du auf ein offenes Ohr. Vielleicht wirst du sogar weitergeleitet an eine psychosomatische Klinik, eine Therapeutin, die somatisch denkt. Oder du landest hier in diesem Podcast und hörst vielleicht zum ersten Mal, du bist nicht kaputt. Dein Körper spricht und er hat verdammt gute Gründe. Die psychosomatische Medizin ist nicht mehr nur eine Theorie. Sie ist ein gelebter Prozess, sie ist ein Weg. Eine neue Perspektive auf das, was Symptom bedeutet. Aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, sie ist noch immer nicht selbstverständlich. Nicht alle ÄrztInnen arbeiten ganzheitlich. Nicht alle Krankenkassen zahlten mit. Der Spagat bleibt. Zwischen wissenschaftlicher Evidenz und menschlichem Erleben. Zwischen Zahlen und Zwischenmenschlichem. Zwischen, da ist nichts und ich spüre es jeden Tag. Und trotzdem, noch nie war der Raum für ganzheitliche Medizin so offen wie heute. Noch nie gab es so viele Wege, die eigene Geschichte mit dem Körper neu zu schreiben. Die Geschichte der Psychosomatik ist eine Geschichte der Rückkehr. Der Rückkehr der Seele in die Medizin, des Erlebens in die Diagnose und des Menschlichen in die Wissenschaft. Psychosomatik heißt wieder fühlen lernen. Nicht mehr wegdrücken, nicht mehr ignorieren, sondern hinhören. Das Flüstern des Körpers übersetzen. Denn vielleicht geht es nicht darum, schnell gesund zu werden, sondern ehrlich und ganz. Danke, dass du da warst. Wenn dich etwas berührt hat, nimm es mit. Lass es wirken, lass es sacken. Und wenn du spürst, dass das hier mehr war als nur ein Podcast, sondern vielleicht der Anfang von etwas, dann folge mir und komm zurück, wenn du magst. Hier ist Platz für dich, immer wieder. Und bis dahin, vertrau deinem Körper. Er weiß mehr, als du denkst.